Ich lese den heutigen Predigtext. Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst, Herr, uns Hort und Wehr. Du, Allmächtiger, Waltender, Rettender. In Gewitternacht und Grauen lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, ja, die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland.
Wer hat gemerkt, dass es kein Bibeltext war? Ja, doch, ein paar. Wer weiß, um welchen Text es sich denn handelt? Genau. Es ist unsere Nationalhymne, den Schweizer Psalm. Wir feiern ja bald Nationalfeiertag. Wir Basler machen das ja gerne einen Tag vorher schon und dann am 1. nochmals. Und es waren ja auch kürzlich einige große Sportanlässe, an denen man die Hymne regelmäßig gesungen hat. Im Mai war zum Beispiel die Männer-Eishockey-WM, die dann mit dem tragischen zweiten Platz endete. Und im Juni, Juli war die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft, bei der die Schweiz bis ins Viertelfinale kam. Wobei die Fußballer ja nicht so ein gutes Vorbild sind, was Nationalhymne singen angeht in der Schweiz. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich dachte, das passt ganz gut. Wir hatten im Abendgottesdienst auch eine Predigtreihe über die Nationalhymne im Mai. Und deswegen dachte ich, ich möchte euch das auch heute Morgen bringen. Und wie so oft bei Nationalhymnen kennt man ja die erste Strophe gut. Die singt man ja auch meistens dann. Und die vierte, die ist ein bisschen unbekannter, deswegen schauen wir uns diese ein bisschen genau an. Aber ich möchte euch auch einladen, vielleicht am 1. August, wenn ihr die Nationalhymne singt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch macht. Das ist ja manchmal auch, ja, irgendwie als Schweizer machen wir das ja auch nicht so. Wir sind nicht so patriotisch. Aber vielleicht macht ihr das und dann achtet mal auf den Text. Der steckt ja wirklich voller biblischer Wahrheiten. Und genau. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Noch kurz ein paar Fakten zu der Schweizer Nationalhymne. Dieser Schweizer Psalm wurde 1841 von einem Zisterziensermönch in Wettingen namens Alberich Zwissig komponiert. Und zwar für eine Pfarrinstallation in der Dorfkirche in Wettingen, das ist im Kanton Aargau. Und das Lied wurde dann auch in die anderen Sprachen übersetzt und wurde sehr beliebt und oft dann auch an patriotischen Anlässen gesungen. Neben dem Schweizer Psalm gab es aber auch ein anderes bekanntes Lied, welches zur Melodie von God Save the Queen gesungen wurde, also zur Melodie der englischen Nationalhymne. Und immer wieder wurde eben diese Melodie von God Save the Queen zu diplomatischen Anlässen gespielt. Und es entstand dann eigentlich der Wunsch nach einer eigenen Nationalhymne. Und der Bundesrat entschied sich 1961, den Schweizer Psalm als provisorische Nationalhymne einzuführen. Und das ist ja in der Schweiz auch nicht unüblich. Das gab dann eine längere Probezeit. Die Kantone konnten sich dagegen sprechen oder dafür sprechen. Es gab dann auch Versuche, noch einen anderen Text und andere Lieder zur Nationalhymne zu machen. Aber 1981, also noch gar nicht so lange her, erklärte der Bundesrat dann den Schweizer Psalm zur offiziellen Nationalhymne. Und auch heute noch gibt es immer wieder Diskussionen über den Text. Aber bis jetzt fehlte es eigentlich an überzeugenden Alternativen. Und man hat sich dazu entschieden, einfach diesen Text so beizubelassen. Was immer wieder gelobt wird oder eben auch im Vergleich mit anderen Nationalhymnen auffällt, ist, dass es nicht um heroische Kriegsszenen geht. Es geht nicht um Gewalt, um Macht, sondern es geht um Naturszenen und darum, dass man in dieser schönen Natur Gott erkennen kann. Es geht um das Morgenrot, das Abendglühen, der sich rötende Alpenfirn, das Sternenmeer, Nebelmeer, Wolken. Und in der vierten Strophe geht es eben um Gewitternacht und auch um die Gewitternacht und das Grauen und dass Gott uns auch dort drin begegnet und Retter ist. Lasst uns doch den Text ein bisschen genauer anschauen. Das ist der ganze Text, den wir eben gehört haben. Und wir schauen uns doch mal ein paar einzelne Textstellen daraus aus. Und ich möchte auch euch zeigen, wie viel von diesen Bildern auch in der Bibel vorkommen. Lest doch mal den Text noch mal. Ich bin irgendwie verschnupft, tut mir leid, ich muss kurz... Okay, danke. Fährst im wilden Sturm daher. Das lesen wir zum Beispiel in Nahum 1,3. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, doch ungestraft lässt er niemanden. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Oder auch, bist selbst uns Hort und Wehr, beginnt uns zum Beispiel in Psalm 18. Du mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Auch das ein sehr biblisches Bild. Allmächtig Waltender begegnet uns in Jeremia 32, 17. Ach Herr, du mächtiger Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Der allmächtige Gott. Rettender. In Jesaja 43, 11 bis 13 lesen wir, ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe angekündigt, dass ich euch retten will und ihr alle habt es gehört. Ihr sollt bezeugen, dass ich wahrhaftig Gott bin. Ich habe euch schon früher gerettet und werde das auch in Zukunft tun. Ich bleibe derselbe. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Also Gott, der sich als Retter präsentiert und sagt, ich will euch retten. Ich habe es schon getan, immer wieder. Und ich werde es auch weiterhin tun. In Gewitternacht und Grauen, da lesen wir zum Beispiel Psalm 29, 3 bis 4. Die Stimme des Herrn schallt über das Wasser. Der mächtige Gott lässt den Donner grollen. Der Herr thront über den Ozeanen. Voller Gewalt ist seine Stimme, voll Hoheit dröhnt sie, diese Stimme. Da klingt auch diese Szene an, wo Jesus den Sturm stillt, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See ist und es kommt ein Sturm auf und Jesus stillt den Sturm. Also Gott, der Macht über diese Stürme hat und über dieses Wasser die Herrschaft hat. Lasst uns kindlich ihm vertrauen. Begegnen uns auch in Jesaja 26, 4. Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten. Und auch hier klingt eine Geschichte an aus dem Neuen Testament, wo Jesus die Kinder oder die Kinder zu Jesus kommen und die Jünger eigentlich die Kinder wieder wegschicken wollen. Aber Jesus sagt, lasst die Kinder herbeikommen. Und er sagt dann, ich versichere euch, wenn ihr den Kindern nicht gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Also das Vertrauen der Kinder, das kindliche Vertrauen, das macht Jesus zum Vorbild für uns. Das sind diese Bilder, die uns hier begegnen in der vierten Strophe unserer Nationalhymne. Und ich finde das mega schön, dass wir so eine Nationalhymne haben, dass wir eigentlich ein Loblied singen, wenn wir die Nationalhymne singen. Und ich habe versucht, diese Aussagen zusammenzufassen. Ah, hier ist noch die Szene mit Jesus und den Kindern. Ich habe versucht, diese Aussagen zusammenzufassen in drei Hauptaussagen. Die erste Aussage, und das sind auch Aussagen, die uns in allen Strophen ein bisschen so mehr oder weniger begegnen. Gott ist allmächtig. Er ist Gott über allem, auch Gott über die Schöpfung, der wir eben in der Schweiz vielleicht mehr begegnen als an anderen Orten, aber eben das kommt darin vor. Gott ist Herr über die Schöpfung, Gott ist allmächtig. Das zweite, Gott ist Retter. Gott ist derjenige, der wirklich Schutz und Rettung bietet in schwierigen Zeiten. Und die dritte Aussage, wir sollen ihm vertrauen. Wir dürfen und sollen ihm sogar kindlich vertrauen. Ich dachte mir, das sind eigentlich spannende Aussagen. Ich möchte die mit euch genau anschauen. Und gerade die erste Aussage ist ja so ein beliebiges theologisches Streitthema. Gott ist allmächtig. Und ich komme noch ein bisschen zurück. Und ich glaube auch, Gott ist allmächtig. Ich glaube, er ist Schöpfer von der Welt und er steht über dieser Schöpfung, wie es eben in dieser Strophe auch gesungen wird. Aber es führt uns zu einem Problem, und das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Wenn Gott doch allmächtig ist und wenn Gott Retter ist, wie wir auch singen in der Nationalhymne, wieso lässt Gott dann Leid zu? Das führt uns zu diesem Problem. Wieso greift er nicht ein, wenn Schlimmes passiert? Und ich glaube, menschliches oder Leid, das von Menschen ausgeht, können wir so erklären. Gott lässt uns eben mitbestimmen. Er lässt uns seine Welt mitgestalten. Er möchte mit uns zusammen die Welt gestalten. Und er gibt uns sehr viel Freiheit darin. So viel Freiheit, dass wir sogar andere Menschen verletzen können und uns gegenseitig Schlimmes antun können. So lässt sich vielleicht das Leid, das von Menschen ausgeht, ein wenig erklären oder einordnen. Aber was ist denn mit Naturkatastrophen, mit schlimmen Sachen, die einfach passieren, Tsunamis, Erdbeben, jetzt Waldbrände überall, wo Menschenleben gefordert werden, aber auch Krankheiten, die nicht geheilt werden. Das können wir nicht mit dem freien Willen des Menschen erklären, sondern das passiert ja einfach so. Wieso greift Gott dort nicht ein? Ich möchte euch eine Person vorstellen, der darauf eine spannende Antwort hat. Und das ist Jürgen Moltmann. Vielleicht kennen die einen oder anderen ihn. Der war ein deutscher Theologe. Er ist in Norddeutschland aufgewachsen. Und wenn ihr die Jahreszahlen anschaut, dann seht ihr auch, dass er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hat. Und er wurde dann auch als junger Mann wurde eingezogen in die Armee, in die deutsche Armee. Und er musste in Hamburg die Stadt verteidigen. Und er hat wirklich direkt miterlebt, wie dort die Stadt bombardiert wurde durch die Flugzeuge der Alliierten. Und das war für ihn eine sehr einprägende Situation. Er hat auch miterlebt, wie ein sehr guter Freund von ihm direkt neben ihm in den Tod gerissen wurde durch die Bomben. Er hat es aber überlebt und wurde dann später noch an die Front eingezogen, nach Belgien. Und auch dort hat er miterlebt, wie ein guter Freund von ihm direkt neben ihm stirbt und in den Tod gerissen wird. Und er hat sich in diesen Situationen gefragt, wo bist du, Gott? Wieso habe ich überlebt und meine Freunde nicht? Was soll das alles? Wo ist Gott in dieser Situation? Jürgen Moltmann wurde dann in Kriegsgefangenschaft nach Schottland gebracht und dort wurde ihm auch zuerst mal richtig bewusst, was eigentlich das ganze Nazi-Regime angerichtet hat. Als einfacher Soldat war ihm gar nicht alles bewusst, was da alles abgegangen ist, aber dann wurde er mit diesen Gräueltaten konfrontiert und es wurde ihm bewusst, ich war auch Täter, ich war Teil eines Regimes, das die schlimmsten Sachen getan hat, das über 6 Millionen Juden und andere Menschen umgebracht hat. Und er fand es schwierig, sich selbst als Mensch zu sehen. Und er ist dann in dieser Kriegsgefangenschaft, ist er dann einer christlichen Gemeinschaft begegnet. Es gab dort irgendwie Christen, die sich den Gefangenen angenommen haben, die zu ihnen hingingen und auch wirklich eine Gemeinschaft aufgebaut haben, die mit ihnen zusammen gebetet haben, Gottesdienste gefeiert haben. Christen, die einfach diese Gefangenen auf dem Herzen hatten und diesen Gefangenen auch wieder als Menschen begegnet sind. Und schließlich hat Jürgen Moltmann, der damals noch nicht Christ war, hat ihn diese Aussage von Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat ihn so sehr berührt und er hat diesen Jesus angenommen und hat sein Leben diesem Jesus gewidmet. Weil es ihn so berührt hat, dass Jesus selbst am Kreuz sich so verlassen fühlte von Gott. Und er hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, warum lässt Gott Leid zu? Und er kam natürlich nicht zu einer 100% überzeugenden Antwort, aber er hatte ein paar spannende Ansätze, die ich euch präsentieren möchte. Also Gott lässt Leid zu. Es ist wie Teil von einer gefallenen Schöpfung. Leiden gehört zum Leben dazu. Stell dir auch ein Leben mal vor ohne Leid. Du wärst nonstop glücklich, zufrieden, du wärst immer happy. Du würdest einen Glücksmoment nach dem anderen erleben. Das ist irgendwie absurd, unvorstellbar auch. Es wäre ein Leben nur mit Hochs, ohne Tiefs. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen. Vielleicht wäre es auch ein Leben, das unvollkommen wäre. Es wäre ein Leben ohne Leid, aber vielleicht auch ein Leben ohne Leidenschaft. Ich hab so etwas mitgebracht für euch, einen Wanderschuh. Wahrscheinlich habt ihr zu Hause auch einen Wanderschuh. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ein Wanderschuh hier auf diesem Rednerpult steht. Stell dir vor, du erklimmst einen Gipfel. Du gehst wandern und du hast ein großes Ziel. Du schaffst es ohne Probleme. Du fliegst quasi den Berg hinauf und du bist ganz oben. Schön. Aber die Realität ist ja eigentlich eine andere. Du läufst stundenlang, du schwitzt, du schürfst dir vielleicht irgendwo das Bein auf, deine Füße machen weh, du spürst die Blattern an den Füßen, Du musst vielleicht irgendwo noch heraufklettern, du hast vielleicht die eine Wegzweigung verpasst, musst wieder zurücklaufen, du musst irgendwo herumkraxeln und vielleicht kennst du das auch, du hast am Schluss nur noch diesen Tunnelblick, du möchtest jetzt einfach da hoch und die Schritte werden schwer und schwer und alle 10 Schritte machst du eine Pause und mit letzter Kraft erklimmst du diesen Höhepunkt. Du bist ganz oben, du hast es geschafft. Stell dir vor, wie groß deine Freude ist. Du hast gelitten, aber am Ende, du hast es geschafft. Du bist ganz oben. Aber das geht nur, weil du, oder diese Freude, diese Erleichterung, spürst du nur, weil es einfach nicht einfach war, weil es schwierig war. Ich habe da auch mal einen Berg bestiegen, da war ich doch ein bisschen jünger, war ich mal auf dem zweithöchsten Berg der Schweiz, da bin ich ganz stolz drauf, das ist der Dom. Und da mussten wir mit Skien wirklich lange hochlaufen zu der ersten Hütte und erst am zweiten Tag konnten wir dann mit den Skien auf dem Schnee laufen. Und da habe ich genau das erlebt, ich war in diesem Tunnel belegt, ich konnte eigentlich nichts mehr, aber ich habe es geschafft. Ein ganz spezielles Erlebnis. Und ich glaube, dieses Bild von der Bergtour können wir auch auf andere Situationen übertragen. Nur wenn wir auch Not und Leid erleben, können wir Gott als Retter erfahren. Nur wenn wir schwierige Situationen durchstehen, können wir erleben, wie Gott uns herauszieht aus dem Schlamassel. Und ich möchte nicht damit sagen, dass Gott Not und Leid macht. Das macht der Gegenspieler Gottes, das macht der Teufel. Aber Gott kann unser Leiden und unsere Not zu etwas Gutem machen. Er kann etwas Gutes daraus machen. Und er kann uns in diesem Leiden, dieser Not ganz tief begegnen. Und da sind wir wieder bei diesem Jürgen Moltmann oder eben auch diesem Jesus am Kreuz. Für Moltmann ist klar, Leiden, da ist Gott ganz tief drin. Gott ist der leidende Gott, der im Leid den Menschen begegnet. Und wenn wir Leid erfahren, dann sind wir Gott ganz nahe und Gott ist uns ganz nahe. Und wir dürfen uns dann mit Jesus am Kreuz identifizieren. Und wenn Jesus eben am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist er von Gott verlassen. Also ist Gott von Gott selbst verlassen. Und das heißt, Gott ist in Jesus am Ort der Gottverlassenheit. Und wenn Gott an dem Ort der Gottverlassenheit ist, dann ist Gott überall. Das ist ein bisschen paradox, aber ich finde, es hat eine ganz tiefe Wahrheit darin. Auch dort, wo wir eben diese Gottverlassenheit erleben, dort möchte uns Gott begegnen, weil er selbst an diesem Punkt war. Jürgen Moltmann sagt, Gott weint mit uns, damit wir eines Tages mit ihm lachen können. Leid wird immer Teil dieser Welt sein. Wir müssen das nicht suchen, aber wir können im Leid Gott begegnen. Und wir können im Leid Gott nahe sein. Und so konnte auch Moltmann, der in voller Schuld und voller Scham für sein Überleben war und sein Dazugehören zu einem schlimmen Nazi-Regime, der sich selbst nicht mehr als Mensch empfunden hat, so konnte er wieder neue Hoffnung bekommen. Und das ist bei Moltmann auch sehr wichtig, diese Hoffnung auf das kommende Reich Gottes, welches dann eben auch ohne Leid ist. Er schreibt dann auch, die auf Christus Hoffenden können sich mit der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht abfinden, sondern beginnen unter ihr zu leiden und ihr zu widersprechen. Also wir sollen dieses Leid nicht einfach nur ertragen und dann auf die Ewigkeit hoffen, sondern wir sollen auch etwas tun gegen das Leid. Wenn wir Leid sehen in unserem Umfeld, wenn wir Leid sehen auf dieser Welt, dann soll uns das berühren und ermutigen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir sollen dem Leid widersprechen und uns für Gerechtigkeit, für Frieden, für Liebe einsetzen. Das war dieser Ausschwenker zu Gott ist allmächtig. Also Gott ist allmächtig, aber er schränkt seine Macht manchmal auch aus Liebe zugunsten der Freiheit von uns Menschen ein. Gott lässt Leid und Not manchmal auch zu, aber er schaut nicht weg, sondern er möchte uns genau in diesem Leiden und in dieser Not ganz tief begegnen. Und das hilft uns dann auch wieder zu hoffen, weiterzugehen, zu kämpfen für das Gute, weil er eben allmächtig ist und weil er sogar an dem Ort der Gottverlassenheit ist. Die zweite Aussage aus den Schweizer Psalm aus der vierten Strophe. Gott ist Retter. Oder eben auch, Gott ist wie eine Burg, wie ein Hort. Und auch das dürfen wir erleben, wenn wir zum Beispiel eine wichtige Prüfung geschafft haben, wenn wir eine schwierige Zeit durchgestanden haben, wenn wir Heilung erlebt haben. Gott ist ein rettender Gott, eine Burg. Das dürfen wir in diesem Leben ganz konkret erleben, wenn wir Momente des Erfolgs, der Liebe, des Friedens erkennen und erleben. Aber diese Rettung geht eben auch über dieses jetzige Leben hinaus. Und das führt uns wieder zum Kreuz. Gott möchte uns auch retten, damit wir in Ewigkeit bei ihm sind. Er möchte uns retten von der ewigen Trennung von ihm, vom ewigen Tod. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat gelitten und er ist gestorben am Kreuz. Und er hat eben in diesem Moment alles, was uns trennt von Gott, getragen. Und er ist gestorben und nach 3 Tagen auferstanden. Er hat den Tod besiegt und den Tod überwunden und so bewiesen, dass er Gott ist und dass er alles am Kreuz getragen hat. Und deswegen dürfen wir teilhaben an dieser Hoffnung, dass Gott auch die Welt irgendwann erneuert, dass Gott die Welt neu macht. Und dann wird es tatsächlich so eine Welt geben, in der eben Leid keinen Platz mehr hat. Aber das ist erst die Eigenschaft von der neu geschaffenen Welt, vom ewigen Königreich von Gott. Noch nicht hier und jetzt, aber später. Und was heißt das für uns jetzt? Das heißt, wir sollen, wir dürfen, wir müssen kindlich vertrauen. Das ist auch die 3. Aussage, die in diesem Schweizer Psalm steckt. Und ich dachte, ich bringe euch ein kleines Filmchen mit. Mal schauen, ob es funktioniert. Ah ja. Okay. Machen wir Pause. Es geht noch ein bisschen weiter. Sie fällt danach mal rum. Aber ja, ich wollte euch einfach, vielleicht habt ihr auch so ein Bild im Kopf von den eigenen Kindern oder Enkelkindern oder anderen Kindern, die ihr gesehen habt. Ich finde, es ist ein gutes, oder es war ein gutes Beispiel, als Naomi angefangen hat, Velo zu fahren. Sie war da wirklich noch ganz klein. Ihr großer Bruder hat es schon gekonnt. Sie wollte unbedingt auch. Sie war da irgendwie 2,5. Und dann haben wir das halt ausprobiert und am Anfang, sie konnte auch nicht richtig abstehen, weil sie zu klein war und sie ließ sich einfach immer fallen, wenn sie bremsen musste. Und deswegen ist immer entweder Nadine oder ich sind hinterher gerannt und versuchten sie aufzufangen, aber sie hat einfach vertraut, das kommt schon gut, wenn ich mich fallen lasse, das kommt schon gut. Und ist für mich so ein Bild für ein Kind, das bedingungslos vertraut. Und ein Kind vertraut seinen Eltern am Anfang bedingungslos. Das sind die Personen, die am Anfang des Lebens ganz nahe sind. In den ersten Lebensjahren die wichtigsten Bezugspersonen. Das nimmt dann immer wieder mehr ab. Aber am Anfang sind es die wichtigsten Personen. Und darum ist es auch so schlimm, wenn das kindliche Vertrauen missbraucht wird. Wenn ein Kind Gewalt erlebt oder sogar sexuellen Missbrauch erlebt in der Kindheit. Man weiß auch, dass Menschen, die als Kinder schwerwiegende Traumata erlebt haben in Bezug auf ihre Eltern, dass die später viel schwieriger haben, eine gute, gesunde Beziehung zu Menschen allgemein, aber auch eben zu Gott als liebenden Vater aufzubauen. Und vielleicht hast du Schwieriges in deiner Kindheit erlebt oder in deiner Jugendzeit. Und ich möchte dich ermutigen und dir zusprechen, Gott ist nicht so. Du missbrauchst dein Vertrauen nicht. Er ist eben zuverlässig, er ist eine sichere Burg. Bei ihm hast du Sicherheit und Geborgenheit, die dir kein Mensch auf der Welt geben kann. Und Menschen machen Fehler, leidliche Eltern machen Fehler. Ich als Vater mache jeden Tag Fehler und das gehört dazu, aber Gott ist ein Vater, der uns nicht enttäuscht, sondern uns ganz speziell nahe ist, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Genau, und ich glaube, wir dürfen uns dieses Bild von der Naomi, die Velo fahren lernt, zu Herzen nehmen. Wir dürfen wissen, dass Gott uns auffängt, wenn wir umfallen. Und wenn wir umfallen, dann ist er bei uns und er tröstet uns. Er nimmt uns nicht diese Erfahrung weg. Das gehört irgendwie dazu, aber er ist da. Er ist gleich neben uns oder gleich hinter uns. Vielleicht manchmal sogar unter uns, wenn er uns trägt. Er hilft uns wieder aufzustehen und weiter zu kämpfen. Vertrauen heißt auch glauben. Wir sollen glauben. Und das singen wir in unserer Nationalhymne. In Gewitternacht und Grauen, dann sollen wir kindlich vertrauen. Ja. Wo stehst du? Wo ist deine Gewitternacht, dein Grauen? Wo lädt dich Gott heute neu ein, ihm als dem Allmächtigen zu vertrauen? Wo lädt er dich ein, dich fallen zu lassen in seine liebenden Arme? Und wo ist es dran, wieder neu zu hoffen? Wo ist es dran, wieder neue Kraft zu finden, wieder für das Gute zu kämpfen? Was machen Kinder, wenn es in der Nacht gewittert? Sie rufen und dann kommen sie vielleicht bei den Eltern ins Bett und schlafen dort. Sie wissen, dort ist Sicherheit, dort in Gottes Armen dürfen wir auch wissen als Kinder Gottes, dort ist Sicherheit. Und wir dürfen nach ihm rufen in unserer Not. Amen.